Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen und eure Gesichter zu sehen. Für uns ist die Frage so ein bisschen, die wir uns heute auch stellen, was macht in unseren Glauben so wankend und warum springen wir so häufig auch und laufen auch von Gott weg? Was ist die große Konkurrenz zum Glauben, der Rivale oder was ist die Gefahr für unseren Glauben? Und schnell, so kommen wir auf diese Idee, ist es irgendetwas auch von außen. Das ist immer schnell ausgemacht, ob es jetzt bedrohliche Gefahren, Christenverfolgung oder sonst etwas ist. Nur die Bibel sagt uns zwei Dinge und wir finden sie in dem großen Propheten, wenn es über das Herz einmal heißt, das Herz, sagt Jeremia, ist ein trotzig verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Das Herz ist ein trotzig, unverzagtes Ding. Und Jesaja spricht mal, es ist ein abtrünniges und ungehorsames Herz. Und jetzt lesen wir heute mal und sprechen davon, wie reif wir eigentlich sind. Und den Reifegrad eines Menschen können wir daran erkennen, glaube ich, dass wenn wir von Umständen sprechen, warum etwas passiert ist oder warum wir etwas nicht so machen, dass Menschen, die noch nicht so reif sind, die Schuld bei anderen suchen. Ja, die Corona-Zeiten, das war ganz schlimm. Und ich wundere mich immer wieder, was Menschen auch daraus gemacht haben, für viele Entschuldigungen daraus gezogen worden sind. Dann können wir in unserem privaten Umfeld schauen, die Eltern, die mich so schlecht erzogen haben oder was dort alles gewesen ist. Die Eltern sagen, wenn die Kinder nicht wären und wenn sie nicht so aufmüpfig wären oder schneller einschlafen würden, wer kleine Kinder hat oder sonstige Sachen. Ich spiele das nicht runter, versteht ihr? Sondern wir sind leicht dabei, Gründe zu finden. Im Grunde genommen ist es aber das Herz, das sich immer entscheiden kann. Ein Herz, was unsere Personenmitte meint und das, was wir jetzt auch bei Jesaja und Jeremia hören, ist immer das Herz, das sich entscheiden kann. Es kann sich auch in gefährlichen Situationen mit einer gefährlichen und vielleicht auch schlimmen Vergangenheit oder eben auch mit massivem Druck von außen immer noch entscheiden, was mache ich hier? Und ganz häufig hören wir, ja, ich konnte ja nicht anders, das ist alternativlos oder sonst etwas. Im Grunde genommen, ich würde mal sagen, zu 90% ist das Unsinn. Ehrlicher wäre gesagt, ich wollte nicht oder mein Herz wollte nicht, also dann schiebe ich es ja aufs Herz, ich wollte nicht. Also den Reifegrad eines Menschen, glaube ich, kennt man daran, dass er ehrlich ist und sagt, ja, die Umstände sind schwer, aber ich kann mich trotzdem auch in diesem auch behaupten und einen Weg für mich finden. So könnte man das auch sehen, wenn wir jetzt in diesen letzten Teil unserer Predigtreihe gehen, wenn wir in den Propheten Haggai hineingehen. Da wird auch Glaube massiv bedroht und auf die Probe gestellt. Und wir sehen bei Haggai eben auch, dass in diesen kleinen Propheten, wie das Volk eben auch lernt. Und das ist das Gute daran. Wir müssen in dem alten Verhaltensmustern ja nicht stecken bleiben. Wenn wir den kleinen Propheten Haggai lesen, ihr findet ihn also zwischen Sacharja und Zephania, also kaum zu entdecken, diesen Propheten. Er hat nur zwei Kapitel. Das erste Kapitel werden wir heute lesen, aus dem zweiten werde ich zitieren. Also wenn ihr nach Hause kommt, werdet ihr sagen, Mann, ich habe den ganzen Propheten Haggai fast gelesen und gehört und ich hoffe auch verstanden. So, eigentlich nur schnell nochmal zu Haggai. Wir wissen nichts über ihn, wenig über den Propheten, nur dass er übersetzt heißt, der Festgeborene, im Festgeborene. Und ich werde gleich nochmal ein bisschen mehr zu ihm sagen, wenn wir zu den Zeiten kommen. So, wenn wir den Propheten Haggai ansehen, wir haben eine Zeitliste, bisschen Geschichtliches müssen wir heute machen. Also wenn wir hier sagen 1000 vor Christus, dann ist 1000 vor Christus so die Zeit, während David und Salomo, diese Zeit also 1000 vor Christus, dann kommt ja die Reichsteilung in Nord- und Südreich. Wir wissen dann, dass 722, also das Nordreich, was heute Segenezareth und drumherum ist, von den Assyrern erobert worden ist und auch teilweise auch ganz verschleppt worden ist. dann wissen wir von 587 vor Christus, dass das Südreich erobert worden ist und damals von der dritten Weltmacht. Also erst war ja Ägypten die große Weltmacht, dann kam Assyrien, dann kam Babylonien, zum Schluss Persien, nachdem dann die Römer. Aber auf jeden Fall 587 wird das Südreich erobert von den Babyloniern und die meisten Juden werden sozusagen verschleppt. Sie kommen nach Babel. Dort kommen diese Geschichten, wo sie dann weinen in ihrer Verschleppung, in ihrer Diaspora, wo sie am Fluss sitzen und weinen und gerne wieder zurück wollen. Dann erobern die Meder und Perser das Babylonische Reich und es ist dann ja das nächste Weltreich. Und sie haben eine andere Politik und sie sagen, wir machen keine Gefangene, sondern alle sollen wieder zurückkehren in ihr Land. Und dann kommen also die Juden in Tracks sozusagen, in einzelnen Volksgruppen wieder zurück nach Jerusalem und sie hatten so viel Sehnsucht und so viel von dem, was sie gehört haben, wie Jerusalem ausgesehen hat, 70 Jahre in Gefangenschaft. Also die meisten von denen, die zurückgekehrt sind, haben Jerusalem vorher noch nie gesehen. Aber sie haben gehört, wie schön der Tempel war, wie groß die Stadt war. Nur als die Babylonier damals 587 die Stadt erobert haben, wurde kein Stück von der ganzen Stadtmauer wurde stehen gelassen, sondern Stein für Stein abgetragen, alles abgebrannt. Wir wissen ja von den Stadtmauern damals, auch von Jericho damals, dass dort manchmal ein Hausplatz hatte. Dann erleben wir, dass der Tempel, den Salomo gebaut hat und David geplant hat, dass der über zig Jahre gebaut worden ist, ein schöner Tempel, den man sich kaum vorstellen kann, der ist bis zum Erdboden niedergebrannt worden und alles ist geraubt worden. Und kommen die ersten Flüchtlinge sozusagen zurück in ihr eigenes Land und denken, was wird wohl noch da sein und stehen? Und dann ist alles weg, alles kaputt. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung und Erzählung vielleicht von euren Großeltern gehört, von denen, die vielleicht aus dem Krieg zurückgekommen sind, die vielleicht nach Dresden zurückgekommen sind und gesagt haben, das kann doch nicht mehr mein Dresden sein. Menschen, die aus Schlesien fliehen mussten oder Ostpreußen, die einmal wieder zurück zu Besuch gingen und gemerkt haben, das ist nicht mehr meins. Es ist nichts mehr zu finden. So war auch damals in Jerusalem alles kaputt. Es stand nichts mehr. So, an diese Geschichte kommt jetzt unsere Geschichte hinein. Denn als erstes, die ersten Treks, die ankamen, haben sofort angefangen, den Tempel aufzubauen. Ich sage dort gleich was dazu. Bevor sie überhaupt etwas gemacht haben, haben sie angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Zu Flickschustern im Grunde genommen, mit den Materialien, die wahr waren. Irgendwann kam der Druck von außen und dann haben sie einfach aufgehört. So, unser Text kommt. Erstes Kapitel. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jodazaks, dem Hohepriester. So spricht der Herr. Das ist die Einleitung für einen Propheten, dass diese Worte sozusagen direkt überliefert worden sind. Mein Volk spricht. Die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies, mein Haus, muss wüst dastehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einem löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jodazaks, der hohe Priester und alle übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jodazaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes, am 24. Tage des 6. Monat, 2. Jahr des Königs Darius. Ein anstrengender Text, einer, der uns herausfordert. Wir könnten sagen, dabei ist doch auch alles so gut angefangen, dass mein erster Punkt auch. Es ist alles so gut angefangen und so gut sind wir auch wir gestartet im Glauben. Überlegt mal, wann ihr bewusst vielleicht oder unbewusst zum Glauben gekommen seid. Vielleicht habt ihr ein konkretes Datum, ein konkretes Jahr. Ich weiß damals, dass ich auf einer Jugendfreizeit mit meinem Freund zum Glauben gekommen bin, mit ungefähr 16. Wir kamen wieder und es war mir nichts zu viel. Ich habe, glaube ich, keiner musste mich irgendwie reizen, antreiben, die Bibel zu lesen. Ich habe sie freiwillig gelesen. Nachts, also ich konnte gar nicht eher ins Bett lesen, bevor ich nicht noch 3, 4, 5, 6, 7 Kapitel gelesen habe. Mein Freund und ich haben uns, ohne dass wir das wussten, jeden Dienstag getroffen, abends miteinander gebetet, Bibel gelesen. Man konnte mich für jede Arbeit anfragen. Ich war mir für nicht zu schade im Kindergottesdienst, im Jugendkreis, später auch bei uns im EC. Das war für mich etwas, eine Zeit, wo ich dachte, nichts ist mir wertvoller, als für Jesus zu unterwegs zu sein. Er ist mir so groß geworden und lieb geworden. Ich wusste mich von ihm geliebt und ich wusste, ich will all meine Kraft für ihn einsetzen. So können wir sagen, so ist auch das Volk Israel gestartet. Wenn wir in Esra lesen, als das Volk Israel in den ersten Trecks sozusagen nach Jerusalem zurückkam, da ging es ihnen ähnlich. Sie sahen die Stadt, sie haben geweint und dann hieß es, und da machten sie sich alle auf, wieder Jeschua und der Sohn Jodazaks und seine Brüster, die Priester Serubal, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht, im Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Also das Erste, was sie gemacht haben, den Tempel zu bauen und den Altar wieder aufzurichten. Und sie richteten den Altar wieder an seiner früheren Stelle auf, denn es war Furcht über sie gekommen. Und während sie das tun, da stimmten sie den Lobpreis an, danken dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Und so weiter. Die Prioritäten sind gesetzt als erstes, als sie kommen. Sie haben nicht viel mitgebracht von Babylon. Sie kommen und sehen das Elend und sagen, das Erste in meinem Leben ist das Wichtigste in meinem Leben, nämlich, dass Gott an erster Stelle steht. Vor meiner eigenen Zeit, vor meinen eigenen materiellen Möglichkeiten und. Also, ihr Lieben, Männer, Frauen und wer hier heute noch so ist, bin ich denn der Einzige? Ne? Hier sitzen ein paar Hemdträger und Blusenträger. Das Wichtigste, ich will euch ja nicht erschrecken, ne? Aber wenn ich jetzt weiter aufmache und mein Hemd aufknüpfe, ihr könnt von Neid ablassen, lasse ich mir heute Morgen mal. Das Wichtigste beim Hemd, ihr lieben Damen, das ist bei der Bluse wahrscheinlich genauso, ist, dass der erste Knopf richtig sitzt. Wenn der sitzt, kann man gut runterknöpfen. Wehe dem, der es nicht so macht. Alle, die jetzt ein bisschen lockerer unterwegs sind und sagen, das muss man nicht so ernst nehmen, die werden ihr Wunder erleben, dass das irgendwie nicht so richtig sitzt. Im Glauben ist es genauso, der erste Knopf muss sitzen. Und wir müssen sagen, das ist auch so für uns, wahrscheinlich bei euch genauso gewesen. Der erste Knopf, das Wichtigste in unserem Leben, die erste Priorität in unserem Leben, die müssen wir immer wieder justieren, das ist Gott und sein Reich. Wir haben manchmal andere Ziele in unserem Leben Und das kann manchmal für einen Schwaben wirklich das Haus sein. Und manche sagen auch, mein größter Traum ist das und das. Und das ist wirklich eine große Gefahr für uns, wenn wir auch unsere Priorität auf das Materielle verschieben oder auf Beziehungen verschieben. Ihr geht dauernd zu Beerdigungen und wir hören dauernd, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir hören dauernd, man kann nichts mitnehmen. Ja, warum in aller Welt tun wir denn so, als könnten wir was mitnehmen? Das ist verrückt. Und die erste Priorität, die muss sitzen, das geht es um unserem Leben. Und Jesus sagte später selber auch, und deshalb haben wir hier Jesus auch nochmal gehoben, in der Schriftlesung von Jesus gehört, in allem, er hat alles losgelassen, selbst den Himmel losgelassen. Und er wollte nur eins, Gott gefallen und seinem Vater Ehre machen. So, und Jesus selbst sagt, und das verspricht er seinen Jüngern, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und zuerst meint zeitlich Priorität, und es meint materielle Priorität, die ganze Liebe, zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Sitzt dieser Knopf nicht, dann wird es in unserem Leben nicht zufallen. So sehen wir es und lesen wir es auch bei Haggai. Jesus sagt, wenn er nach den Geboten gefragt wird, sagt er, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt lieben und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Aber von ungeteiltem Herzen. Darum geht es hier, wir sind so gut gestartet. Und dann könnte man sagen, das ist mein zweiter Punkt, mal vom Weg abgekommen. Jetzt kommt das. Man könnte fragen, warum, wenn die den Tempel doch gebaut haben, angefangen haben zu bauen, wenigstens die Grundmauern, den Brandopferaltar, haben sie dann nicht weitergemacht? So, jetzt kommt Druck von außen. Das war so, die Völker drumherum haben gesagt, oh, die bauen sich ihre eigene Stadt und ihren eigenen Tempel und wir dürfen nicht und so weiter. Ist auch egal, warum das so gewesen ist. Auf jeden Fall haben sie es dann einfach liegen lassen. Und wir lesen hier in diesem Text, jeder schaute nur auf sein Haus. Das ist unglaublich, was hier beschrieben steht. Da kommen äußere Einflussfaktoren und dann lässt man hier bei dem Volk Israel 16 Jahre lang einfach alles ruhen. Jeder eilte, heißt es hier, für sein Haus zu sorgen. Das ist schon verrückt. So gut angefangen und dann übernimmt das Private die Regie. Das eigene Haus. Dann fängt es an, hier steht, und Gott hat ja Humor, wenn er sowas spricht. Ne? Spricht, ihr wohnt in getäfelten Häusern. Getäfelte Häuser, was sind denn das? Sagt, man hat so schön die Häuser gemacht. Versteht ihr, jeder geht hin und streicht sich das Haus nochmal und dann reicht es nicht. Dann wird die neue Küche eingebaut. Ach, und dann haben die Sofafarben, hatten eine andere Farbe, also muss man sehr viel Geld investieren, um nochmal eine neue Garnitur zu holen. Die Betten sind auch alt. Ach nee, lass uns das ganze Schlafzimmer rausreißen. Wir machen das ganz neu mit Fußboden und alles. Da fangen wir mal draußen weiter an. Ein Pool muss auch sein. Ja, sonst ist das nicht schön. Und das mit dem Ferienhäuser immer suchen ist sowieso langweilig, also holen wir uns einen Camper. Versteht ihr? Die Dinge sind gar nicht so weit weg. Wir haben das manchmal so, dass wir das perfekt können, für uns selbst zu sorgen. Und wir gönnen uns alles. Also wir sind so großzügig, wenn es um uns selbst geht. Aber diese Großzügigkeit nehmen wir nicht mit, wenn es manchmal auch um Gottes Reich geht. Und das ist das klagt Gott hier seinem Volk an und sagt, ihr eilt und schaut nach dem, was euch gut tut, aber mein Haus steht leer da. Braucht ihr noch ein paar Beispiele? Mir fallen genug ein. Also, ein paar Beispiele sind manchmal die alte Sofagarnitur. Na, man gönnt sich ja sonst nichts. Wir gehen hin, kaufen uns eine neue Garnitur. Die alte tut's ja auch noch. Ach, bringen wir sie doch in die Gemeinde. Ist ja gut genug. Versteht ihr? Dann wird Gemeindeputz angesetzt oder Gemeinderenovation im Haus. Da können wir jahrelang an unserem Haus bauen, streichen, machen und tun. Dann wird ein Samstag angesetzt und alle schreien, nee, das geht doch jetzt nicht. Das ist zu viel. Da putzen wir manchmal wochenlang, wenn ihr die Tage mal hochrechnet und die Stunden, die ihr in eurem Haus putzt, das ist wahrscheinlich ja nicht in Geld aufzuwiegen, ist auch nicht schlimm. Geht es zum Gemeindeputzen, findet man keinen. Da kann man sich großzügig die Weihnachtsfeier und Adventsfeier gestalten zu Hause, da wird aufgetischt. Wenn man in die Gemeinde geht, sagt man, oh, da reicht auch ein trockener Kuchen. Ne? Versteht ihr die Logik, die dahinter ist? Und sagt, was hat das mit Gott zu tun? Wir müssten eigentlich andersrum denken und sagen, immer dann, wenn es um Gott, um Gottesdienst, um Gemeinde geht, weil ja sozusagen das der Körper Gottes in der Welt ist, der ihn verkörpert, müssen wir sagen, alle Kraft, alle Zeit dort rein. Und Jesus sagt, erst dann wird euch alles andere zufallen. Vom Weg abgekommen. Und was passiert? Und jetzt merken wir, dass Gott unwahrscheinlich eifersüchtig ist. Und ich finde das grandios, dass er so ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt meine Annette anbaggern würdest und ich würde dabei stehen und sagen, na, lass den mal machen. Sein Spaß. Und Annette ist auch irgendwie beschäftigt, auch gut. Hä? Würdet ihr sagen, das geht doch nicht. Das wird ja ein schlechtes Licht auf mich werfen. Würde ich nicht um meine Frau kämpfen wollen, sagen, na, dann lass die beiden doch miteinander ins Kino gehen oder sonst was machen. No. Da würde ich doch sagen, nee, das fällt auf mich zurück und sagen würde, wenn da nicht Energie dahinter steckt, meine Frau für mich zurückzugewinnen und zu erobern, dann war es wirklich keine Liebe. Und Gott zeigt sich auch so energisch und wir merken das mit so viel Hang und auch mit dieser, ja, man könnte sagen, auch dieser Kraft, seine Liebe zurückzugewinnen und den anderen zu sich zurückzuholen. Und Gott macht das häufig. Im Alten Testament merken wir das, dass er diesen Weg einschlägt. Und so hat er es dem Volk damals schon auch bei Mose gesagt, wenn ihr meine Wege verlasst, dann werde ich euch mit Strafen zurückholen. Ihr werdet das erleben, dass es eurem Leben nicht gut tut, bis ihr euch wieder zu mir wendet. Und auch hier sagt jetzt Haggai, achtet doch mal darauf, wie es euch geht. Und das ist gut, wenn wir das mal machen, eine Selbstanalyse und sagen, wie geht's dir eigentlich? Ihr seht viel, bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen und wer Geld verdient, der legt es in einem löchrigen Beutel. Ach, kennen wir nicht? Also ich sehe das immer wieder. Man will was sparen und der Beutel ist immer leer, ne? Da hat man Lebenshunger und das ist ja wirklich so, man hat Lebenshunger und man möchte alles irgendwie rein in sich reinstopfen und man denkt, man kauft und kauft und denkt, man hat was und man freut sich über das Gekaufte und man ist doch nicht satt und nicht zufrieden. Denkt, woher kommt denn das? Und die meisten Menschen, sie fangen an zu trinken und nicht nur um ihren Durst zu stillen, sondern ich würde mal sagen, sie trinken genau das Falsche, sondern um ihren Schmerz zu stillen. Und sie trinken und trinken und dann bleibt es nicht bei einer Wacht, bisschen Wein, sondern dann muss es mehr, um diesen Schmerz zu stillen und zu stillen und zu stillen. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Lebensdurst ist das und Lebenshunger ist das. Und wir denken, wir könnten ihn mit allem Materiellen stopfen und mit Menschen vielleicht noch stopfen. Und ihr kennt die Menschen, die rumgehen und aussaugen. Kraft saugen, Liebe saugen. Und wir machen uns manchmal toxisch abhängig von Menschen und werden selber zu toxischen Menschen, die andere aussaugen. Und warum? Weil wir den ersten Knopf nicht gesetzt haben. Nur wer den ersten Knopf setzt, der wird seinen Lebenshunger los. Nur wer großen Lebensdurst hat und die Prioritäten richtig setzt, der wird erfahren, dass sein Lebensdurst gestillt wird. Und dann lesen wir hier, mein letzter Punkt, und das ist das Erstaunliche an dieser Geschichte, deshalb mag ich das so. Haggai sagt das, diese Worte Gottes, und dann heißt es hier bei uns so schlicht und einfach, Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jodazaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn ihres Gottes und der Worte von Haggai. Wir können sagen, das ist, hier passiert eine Buße, eine Umkehr. Und Buße und Umkehr sind eigentlich die gleichen Worte, sie meinen eine Sinnesänderung. Das bedeutet so viel, ich laufe in eine Richtung, so war das bei dem Volk auch, bei dem Volk Israel oder bei mir, auch vielleicht auch heute Morgen im Gottesdienst, ich bin unterwegs in eine Richtung. Jetzt kommt der Prophet Haggai und sagt, diese Richtung geht ins Verderben. Das ist ein falscher Weg. Es ist Umkehr nötig, eine Sinnesänderung. Du musst zu Verstand kommen, dass das ein falscher Weg ist, auf dem du sitzt. Umkehr heißt dann wirklich, ich muss eine Wendung machen. Wieder zurück zum Kreuz zum Beispiel. Wieder zurück zu Jesus. Ich muss hier erstmal begreifen, das ist der falsche Weg. Auch wenn er sich richtig anfühlt. Es ist ein falscher Weg. Menschen sind immer falsch unterwegs. Also, alleine schon, wenn sie geboren werden. Wir sind immer auf dem Weg, der ins Verderben führt. Von Geburt an. Also, ich wollte euch schon noch mal warnen, wer zu uns kommt und mit uns Uno spielt, also ihr kennt ja das Spiel, der wird bei uns kein leichtes Spiel haben, im wahrsten Sinne des Wortes, denn meine Frau und ich würden euch bestimmt alle abzauen. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil es bei uns spezielle Regeln gelten, beim Uno. Aber das ist bei euch zu Hause wahrscheinlich auch so. Da hat wohl jeder so seine eigenen Regeln. Nur ich sag, mein Haus, meine Regeln. Ne? Und dann geht's los. Versteht ihr, da gibt's keine Wahl. Und jetzt müssen wir uns das bei Gott mal vorstellen. Gott setzt uns in diese Welt hinein. Wir haben sie nicht selber gemacht. Gott spielt nach seinen Spielregeln. Wir nicht nach unseren Spielregeln. Ob mir das passt oder nicht, dass ich auf dem falschen Weg gesetzt worden bin, von Grund auf an, uninteressant. Wir werden in dieses Spiel hineingeboren. Wir können nur erleben und sehen und die Gottes Stimme hören, ja, wir sind auf dem falschen Feld unterwegs, auf dem falschen Weg. Wir brauchen eine Umkehr. Und das ist wichtig und deshalb ruft Gott uns auch immer wieder zur Umkehr. Jesus ruft immer wieder, kommt her, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Umkehr meint, jetzt verlass den alten Weg und hin aufs Kreuz, bring deine Schuld, bring dein Versagen zu Jesus. Und da müssen wir diese falschen Wege auch beim Namen nennen. Und das ist auch wichtig. So wie es im Johannesbrief heißt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Dann kann ich zu Jesus sagen, ich habe die Priorität falsch gesetzt. Ich bin einen falschen Weg gesetzt. Ich habe die Knopfleiste falsch gesetzt. Ich habe mich dauernd um mich selbst gedreht und das Leben und dich aus dem Blick verloren. Und so leben ja auch viele und das müssen wir uns ja selber immer wieder korrigieren. Wir denken, na ja, ich gucke nach mir, dann gucke ich nach meiner Frau, und dann gucke ich nach meinen Kindern. Wenn ich dann Zeit habe, dann gucke ich nach Gott. Prima, das Leben läuft schief. Garantiert. Das Leben funktioniert nur so. Meine erste Priorität, meine ganze Liebe, meine ganze Hingabe, meine ganze Freude gilt alleine Gott. Gott wird mir Kraft geben, dass ich mit ganzem Herzen meine Ehefrau liebe und für meine Kinder da bin und dass ich selber nie zu kurz komme. Jetzt sagt er, das ist ein Wagnis. Ja, das ist Glauben. Und jetzt dreht sich alles um. Was passiert durch diese Umkehr? Jetzt lese ich aus Kapitel 2. In dem Moment fangen die Israeliten an, das Haus neu zu bauen, den Tempel neu zu bauen. Sie nehmen die Arbeit wieder auf. Und wieder spricht Gott und sagt, nun achtet aber doch darauf, wie es euch ergehen wird, von diesem Tage an und fernerhin vom 24. Tage des 9. Monats, also genau an dem Tag, wo sie angefangen haben, den Tempel wieder zu bauen. Achtet darauf, sagt Gott nochmal, wie geht's euch dann? Ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet? Und ob der Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Das, so haben wir es gerade gelesen, das ist wirklich eine Glaubensfrage, eine Überlebensfrage. Malachi sagt schon einmal, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Haus, so wird es euch an nichts mangeln. Der spricht ja nur vom Zehnten. Was ist der Zehnte? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ne? Also wir denken ja manchmal, wir machen das mit Gott so, wie wir mit diesen Papierblättern machen. Ne? Kennt ihr das auch, das Spiel mit Gott? Wir nehmen unsere Geldscheine, werfen sie in die Luft und sagen, Gott, wenn du was behalten willst, sonst nimmst, was auf dem Boden fällt, gehört mir. Genau. So machen wir es. Also das, was übrig bleibt. Und mal ganz ehrlich, was bleibt denn übrig von unserer Zeit? Wenn ich Annette am Tag sagen würde, wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, die verbringe ich mit dir. Na bitte, die wird sich bedanken. Sondern es ist ja eine Prioritätenfrage, eine Zeitfrage, wo ich zum Beispiel im Kalender eintrage und sage, heute Abend machen Annette und ich zum Beispiel einen Eheabend bei uns in der Gemeinde. Den habe ich schon längst eingetragen, dachte ich, wow, das ist auch gut, gute Zeit eintragen, fertig. Mittags wissen wir beide, nachdem wir gegessen haben, setzen wir uns immer zusammen, trinken noch einen schönen Kaffee, vielleicht noch einen Nachtisch, ein bisschen Kuchen, mögen die Ostfriesen gerne, Prioritäten einsetzen. Sonst läuft das nicht. Und wir können Gott auch nicht das geben, was übrig ist. Wir müssten im Grunde genommen umdenken, auch mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, mit allem, was wir haben, müssten sagen, das beste Stück, den größten Anteil, das Schönste, was wir haben, das gebe ich Gott. Und das, was übrig bleibt, darin bin ich ein guter Verwalter. Das ist wirklich eine Glaubensfrage, ob wir dem vertrauen, ob das so ist. Und ich glaube, Gott hält auf jeden Fall sein Wort. Er wird es so tun. Ich möchte am Ende der Predigt noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wo wir vielleicht vom richtigen Weg abgekommen sind. Eine Weggabelung, äußere Umstände, die uns veranlasst haben, einen falschen Weg einzuschlagen. Oder wir haben uns noch nie bewusst auch für dich und deinen Weg entschieden. Den Weg in die Nachfolge einzuschlagen und dir zu folgen. Egal, wo wir heute auch stehen, Herr Jesus, wir möchten zu dir umkehren. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns vergibst, dort, wo wir falsche Prioritäten gelegt haben, wo wir falsch gedacht haben, falsch gehandelt haben, wo wir uns nur um uns selbst gedreht haben, wo wir dein Reich aus dem Blick verloren haben, wo du damit leben musstest, von dem, was übrig blieb von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unserem Geld, von unseren Möglichkeiten. Das tut uns herzlich leid. Wir wollen umkehren zu dir. Wir möchten dir nachfolgen, deine Jünger sein und so leben, wie du das möchtest. Dazu hilf du uns. Schenk, dass wir dich wieder zur ersten Liebe und zur ersten Priorität in unserem Leben machen. Dass wir mit ganzem Herzen, mit ganzer Liebe nach deinem Reich trachten und nach deiner Gerechtigkeit. In dem Glauben darum, dass du gut für uns sorgen wirst. Danke, dass wir dir das anvertrauen dürfen. Amen.